Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg im wunderbaren Spital Männedorf direkt am Zürichsee und Mitbegründer einer viszeralchirurgischen Praxis namens Visceramed. Zu der heutigen Folge begrüße ich euch ausnahmsweise ohne Andreas Thalheimer. Der ist in den Ferien, aber wie immer auch mit Tariq. Hallo, Tariq.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein, wenn auch kurzfristig.
Genau, der Tariq spricht es schon an, das ist eine relativ kurzfristige, weil aktuelle Folge aus aktuellem Anlass.
Breaking News.
können wir den Podcast auch so unter Breaking News dann auf den Plattformen platzieren? Geht schon, oder?
Ja, ich mache das ganz fett, so in dezentem Rot, machen wir das so quer darüber.
Das sieht gut aus.
Genau, und dann so ein YouTube-Titel, wo sich der Bernd so an den Kopf fasst. Ne?
Haare rauft.
Genau, ja.
Hat ja noch genug. Also in der Schweiz ist in der Tat etwas passiert und das ist aus unterschiedlichen Perspektiven nicht nur interessant, sondern auch bemerkenswert und etwas, über das wir unbedingt kurzfristig diskutieren müssen. Und ihr habt schon gehört, wir sind heute nicht zu zweit. Wir begrüßen einen alten Bekannten unseres Adi-Podcasts in unserer Mitte. Das ist Professor Bernd Schultes. Ihr kennt Professor Schultes als Gründer des Stoffwechselzentrums in St. Gallen, Friendly Dogs. Das letzte Mal haben wir mit Bernd über die Medikamente gesprochen in zwei Folgen.
Entschuldigung, bester Name überhaupt, oder? Friendly Dogs.
Friendly Dogs ist der Knaller. Ja. Aber passt ja auch. Das werdet ihr gleich auch noch selber hören, wenn ihr den Bernd noch nicht kennt. Und Bernd, kannst du uns sagen, warum das jetzt so aktuell ist und was ist eigentlich genau in der letzten Woche passiert?
Ja, kann ich gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Ja, es ist überraschend auf uns zugekommen. Wir haben die Informationen von einigen Zentren bekommen, befreundeten Zentren, unter anderem von der Susanne Maurer in Winterthur, die das Adimed führt, dass plötzlich Krankenkassen, namentlich die KPT, plötzlich nicht mehr Wegovy-Kostenerstattung machen wollen. Und das mit dem Argument, dass ein Endokrinologe in den Zentren fehlen würde. Und wer Wegovy verordnen kann als Medikament für Adipositas-Therapie. Was definiert die Spezialitätenliste und da die Limitation der Spezialitätenliste für dieses Medikament? Und dort ist aufgeführt, dass es entweder ein Endokrinologe verordnen kann und so wie wir es sagen immer interpretiert haben, oder ein Adipositas-Zentrum, was verschiedene Kriterien erfüllen muss. Und die Adipositas-Zentren müssen unter anderem zwei Fachärzte haben, entweder Endokrinologie, entweder innere Medizin oder Chirurgie. Und da ist jetzt ein bisschen Verwirrung aufgekommen, dass plötzlich die Interpretation dieser Krankenkasse ist, dass es einen Endokrinologen haben muss. Das wäre die Grundbedingung. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Interpretationen. Fakt ist aber, dass seit etwa 1,5 Jahren jetzt das Präparat auf dem Markt ist, die Limitation in der Spezialitätenliste so steht und nicht geändert wurde und jetzt plötzlich uminterpretiert wird. Das bringt natürlich die Zentren, die viele Patienten betreuen mit medikamentöser Therapie, die Bredouille, dass ihre Patienten jetzt nicht mehr versorgen können, weil sie das Medikament nicht mehr verordnen können. Das heißt also, Patienten, die darauf angewiesen sind, das Medikament zu beziehen, können es jetzt nicht mehr über die Praxis ihres Vertrauens machen. Und das ist natürlich völlig aberwitzig, weil Tausende von Menschen das betreffen würde, die plötzlich einen Therapieunterbruch haben mit all den Folgen. Und die Folgen, die kennen wir. Das ist ein rapider Gewichtsanstieg mit dem Wiederauftreten von verschiedenen Begleiterkrankungen der Adipositas. Also das ist eine ganz schwierige Situation im Moment.
Also nur, dass ich das richtig verstehe. Bisher war es gängige Praxis, dass Adipositas-Zentren, solange sie entweder über einen Internisten oder über einen Endokrinologen oder über einen Viszeralchirurgen verfügt haben, und es mussten zwei dieser drei sein, jederzeit in der Schweiz diese Medikamente verschreiben konnten, auch so, dass die Krankenkasse die Kosten dafür übernommen hat. Ich weiß nicht aktuell, wie es in der wie es in Österreich und Deutschland ist, aber das ist sicher eine schweizspezifische Regelung. Ja. Oder ein alleinstehender Endokrinologe konnte die Medikamente auch verschreiben. Genau. Und jetzt interpretiert die KPT diese Regeln, die sie die letzten anderthalb Jahre offensichtlich nicht so sehr interessiert haben, plötzlich um und sagt, das ist nicht eine Oder-Regelung, sondern das ist eine Und-Regelung. Wie kommen die denn da drauf?
Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht noch muss man sagen, dass diese Kriterien allgemein natürlich sehr stark im Fokus stehen und auch sehr stark überprüft wurden. Das ist ja nur die Erstverordnung und die Folgeverordnung im Behandlungsprozess ja auch an weiteren Bedingungen geknüpft ist. Also erstens müssen die Patienten ein bestimmtes Behandlungsprogramm machen, müssen Ernährungsberatung haben, müssen nachweisen, dass sie unter dem Programm, unter der medikamentösen Therapie ihre körperliche Aktivität erhöhen, müssen dann auch gewisse Gewichtsziele erreichen, damit die Kostengutsprache für maximal aktuell 3 Jahre erfolgt. Also es ist nicht nur diese strukturelle, personelle Qualitätsanforderung, sondern auch von Prozessen Anforderung. Wie kommt es jetzt zu der, ja bitte.
Also nur nochmal, die Patienten müssen mehrere Hürden überspringen auf dem Weg der Therapie. Also nicht nur am Anfang. Sie müssen also Zwischenziele erreichen, was es nach meinem Wissen es für keine andere Erkrankung gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Bitte, Bernd.
Sie müssen natürlich auch qualifizieren. Also es ist nicht so, dass jeder Patient, der zu einer entsprechenden Institution kommt, zu sprechen, Arzt oder Ärztin, dann das Medikament verordnet bekommt, sondern müssen auch fest definierte Kriterien müssen erfüllt sein. So, jetzt wie kommt es dazu? Das ist eine gute Frage, das kann ich natürlich nur spekulieren. Letztendlich muss man sagen, ist ein medialer und wohl auch politischer Ebene ein sehr, sehr großer Druck, wo Narrative in die Welt gesetzt werden, dass das zur Kostenexplosion führen würde, wenn diese Medikamente verordnet werden in dem Maße. Wir sind ja jetzt gerade in der Situation, wo wieder die Prämienanpassungen erfolgen. Es wird damit gerechnet, dass die Krankenkassenprämie um 4 bis 5% steigen. Und dann sucht man natürlich irgendwie einen Schuldigen, und offensichtlich scheinen Menschen mit Adipositas ein sehr gutes Feld zu sein, einen schwarzen Peter zugeschoben zu bekommen. Letztendlich geht es nur ums Geld, muss man sagen. Aber das frustriert uns natürlich, weil wir die Menschen sehen vor uns, die betroffenen Personen behandeln. Und das ist ja eigentlich aus meiner Sicht skandalös.
Also es geht um eine spitzfindige Neuauslegung einer bereits etablierten Vorgehensweise aufgrund von Wortklaubereien letztendlich aus finanziellem Interesse, weil die Krankenkassen wollen ja Geld sparen, und dass jetzt plötzlich so viele Patienten das Wegovy verschrieben bekommen, ist natürlich kostenrelevant für sie. Aber als Krankenkasse werden also das Einsparen von Kosten offenbar höher bewertet in der Relevanz als eine adäquate Versorgung von Menschen, die an einer lebensverkürzenden und lebensqualitätsmindernden Erkrankung leiden. Ist es das, was du sagst?
Ja, also du hast das sehr schön zusammengefasst. Letztendlich ist es irgendwo ein Weg finden, das Ganze zu kappen. Ne? Weil weiß natürlich nicht, was dahinter steckt. Klar, ökonomischer Druck vielleicht, ja, und ein Ventil suchen. Wobei der ökonomische Impact nicht so groß ist. Ja, es ist unglaublich. Vielleicht sind die Krankenkassen auch genervt, weil es einen administrativen Aufwand sehr, sehr hoch ist, weil man muss dauernd Kostengutsprachen stellen, Briefe hin und her schicken zur Krankenkasse. Das ist ein sehr, sehr hoher Aufwand, auch für die Krankenkassen, das sehe ich schon. Ja, und da wird spitzfindig irgendwas gesucht, wo man dem Ganzen offensichtlich ein Stück weit einen Riegel vorschieben kann. Ja, es gibt meines Wissens nach keine Beanstandung im Behandlungsprozess bislang, zumindest da mir nichts bekannt, dass man da jetzt irgendwie reagieren müsste. Und es ist eine einseitige Uminterpretation einer bestehenden Regulierung. Und der Regulator ist ja das Bundesamt für Gesundheit. Und da gab es keine Veränderung im Wording. der bestehenden Regeln und es gab auch keine Verlautbarung, dass irgend sowas geplant ist.
Gab es denn eine Kommunikation zwischen der KPT und dem BAG? Wissen wir das?
Ja, davon haben wir gehört, dass es da einen Kontakt gab und wohl das BAG oder zumindest ihren Mitarbeiter, Mitarbeiterin aus dem BAG diese Neuinterpretation so bestätigt hat, aber gleich auch darauf hingewiesen hat, dass das primär mal keine juristische Relevanz ist, sondern nur eine Interpretation ist. Und dass die juristische Auslegung Sache der Gerichte ist. Was natürlich impliziert, dass man also erstmal klagen muss. Das heißt also, man könnte eine Klagenwelle wahrscheinlich lostreten, was durchaus auch mit Kosten verbunden ist, um das Ganze wieder ins Lot zu bringen. Aber das, wir wissen natürlich, solche Mühlen laufen langsam und wir haben dann Tausende von Menschen, denen wir quasi eine Behandlung Abbruch machen müssen, die natürlich dann Schaden nehmen. Wirklichen Schaden und vor allen Dingen emotionalen, psychischen Schaden.
Also das BAG ist ja das Gesundheitsministerium in der Schweiz, ne? Ich genau. Als Deutscher. Und auf mich wirkt das so, Bernd, du sagtest gerade, man könnte ja klagen, das ist so wie bei der Deutschen Bahn, wenn die Verspätung hat, dann kriegst du so ein 3 Seiten DIN A4 Formular. Das musst du komplett ausfüllen. Dann musst du denen das per Post dahin schicken, damit du eine Erstattung von einem Betrag bekommst. Ich glaube, die machen das nach dem Motto, komm, das füllt doch eh nur jeder Vierte aus. Ne? Also auch den Rechtsweg geht wahrscheinlich auch nur jeder Zehnte. Lassen wir doch einfach mal sehen, was da passiert, oder?
Ja, denke ich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt einfach mal versucht wird seitens der Krankenkassen. Ne? Und ja, die Mühlen laufen langsam und wahrscheinlich ist es auch nicht wie bei der Deutschen Bahn mit einem 4-seitigen Formular getan, sondern man muss dann wirklich mehr machen. Und du hast natürlich völlig recht, das werden wenige machen. Aber ich glaube, es wird, oder ich hoffe fast, dass es einen Aufschrei gibt und da eine juristische Klärung herbeigeführt wird, wenn es das denn überhaupt braucht, wenn man nicht vorher irgendwie einen Weg findet, das wieder glatt zu bügeln, bevor eine große Welle losgetreten wird. Weil ich meine, das ist ein Interesse von niemandem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das BAG, also das Bundesamt für Gesundheit, tatsächlich da das wirklich intendiert hat. Ich denke, das ist eine Initiative einer Krankenkasse, die da jetzt versucht, so ein Fass aufzumachen und für sich da einen Vorteil zu nutzen.
Ist es denn wirklich nur eine Krankenkasse? Ist es bisher nur die KPT oder gibt es auch schon Berichte von anderen Krankenkassen, die versuchen, da auf den Zug aufzuspringen?
Also mir ist das jetzt bislang konkret von der KPT nur bekannt, aber ja, sag mal, es kann natürlich schnell Schule machen und
Frage der Zeit.
Ja, und ein Buschfeuer geben. Weißt,
das, ja, das befürchte ich auch, ja. Das,
ja, es steht zu befürchten. Und wie man da schnellstmöglich eine Klärung schaffen kann, ist mir natürlich nicht bekannt. Das ist ja auch nicht mein Metier. Ich weiß, es gibt schon juristische Initiativen von Einzelpersonen, eben Susanne Maurers Ehemann ist glücklicherweise Jurist und hat da meines Wissens auch schon zumindest ein Schreiben an die betroffene Krankenkasse aufgesetzt.
Wie verhält
an die Krankenkasse?
An die Krankenkasse, soweit ich weiß. Aber ich, ja. Und wer das jetzt und ob das schon ans BAG angetragen wurde, jetzt von anderer Seite, ist mir bislang nicht bekannt. Das wäre aber sicher der nächste Schritt, der gemacht werden müsste. Und Marco und ich, wir sind ja beide in der Schweizer Multidisziplinären Adipositas-Gesellschaft, also in der SMOP, engagiert. Und ich denke, das wäre sicher mal eine sinnvolle Aufgabe, die wir in den nächsten Tagen angehen müssten, da die richtigen Ansprechpartner zu finden und auf diese Problematik aufmerksam zu machen.
Aber wie sollen sich jetzt Patienten verhalten? Weil das ist ja auch, das ist ja nicht nur eine Kostenfrage, sondern das ist ja für die auch ein zeitkritischer Faktor.
Absolut, ja. Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Letztendlich, ich sag mal so, wenn die Kostengutsprache abgelaufen ist und sie kein Material mehr haben, werden sie gezwungen sein, wenn sie die Therapie nicht unterbrechen wollen, dafür selbst zu finanzieren. Das selbst zu finanzieren, wenn sie so, dass sie das denn können, ist es ganz schwierig. Es ist üblicherweise so, dass die Kostengutsprachen über einen gewissen Zeitraum bewilligt werden. Am Anfang sind es 16 Wochen und danach sind es in der Regel 6 Monate. Manche geben auch gleich 3 Jahre und machen aber die Auflage, dass zu prüfen ist, dass diese Ziele und die Kriterien immer erfüllt sind. Das ist in 6 Monatsintervallen zu prüfen. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann kann das auch entzogen werden letztendlich. Also die Kostengutsprache. Ja, man muss gucken, wie dann reagiert wird, ob proaktiv dann plötzlich gesagt wird, jetzt kriegst du es eben nicht mehr oder du musst gar zurückerstatten. Ja, weil wir, das ist ja eine existierende Regelung, die jetzt uninterpretiert wird. Ja, wenn die so gelten würde, wovon ich nicht ausgehe, dass es so ist, dann hätten jetzt viele Patienten eine Therapie unter Bedingungen gehabt in den letzten 1,5 Jahren, die gar nicht statthaft gewesen wäre. Ja, da kann man natürlich jetzt völlige Fantasien machen, dass sie im schlimmsten Fall alles zurückzahlen müssten, was ja absurd wäre. Und wie gesagt, das geht überhaupt nicht. Ich glaube, medizinisch sind sich da alle Fachdisziplinen einig, dass das alles überhaupt keinen Sinn macht, dass jetzt Endokrinologen explizit das nur verordnen können. Weil Endokrinologen, also erstens muss man sagen, ja, die Adipositas-Medizin war immer interdisziplinär und war nicht im Hauptgebiet von der Endokrinologie, sondern viel allgemein in der Medizin. Bariatrische Chirurgie, natürlich viszeralchirurgisch, ist klar. Aber es waren primär mal meistens Internisten oder Ärzte und Ärztinnen, die sich für dieses Feld sehr intensiv interessiert haben. Es ist ja kein eigenständiges Fachgebiet als solches anerkannt. Und die endokrinologischen Praxen an sich, die haben natürlich viele, viele andere Dinge, mit denen sie sich beschäftigen. Ganze Diabeteserkrankung, Schilddrüsenerkrankung etc. etc. So dass sie eigentlich überhaupt gar keine Kapazitäten haben, eine große Menge an Patienten mit Adipositas, Menschen mit Adipositas zu behandeln. Das heißt, wir würden in einen riesen Versorgungsnotstand führen. Das gar nicht, wenn das so werden würde.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, oder? Was bedeutet so eine Maßnahme für die aktuelle Patientenversorgung? Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind die endokrinologischen Praxis haben gar nicht die Ressourcen, um diese Menge an Patienten, die dann auf sie einströmen würde, überhaupt zeitnah adäquat zu versorgen. Und man muss ja sagen, aktuell haben die jetzt schon Wartezeiten von über einem halben Jahr bis zu einem Dreivierteljahr. Es ist gar nicht auszudenken, was passieren würde, wenn dieser Tsunami an Patienten, die jetzt aktuell von nicht-endokrinologischen Praxen betreut und versorgt werden, dann auch noch in dieses Nadelöhr versuchen reinzukommen. Dann hätten wir ja englische Verhältnisse mit Wartezeiten bis zu ja, 1,5 Jahren unter Umständen. Was bedeutet das denn für die internistischen Praxen? Also ich kenne das gut, ja. Wir sind als Adipositas-Zentrum, auch von der bariatrischen Chirurgie auf die Zusammenarbeit mit Schwerpunktpraxen angewiesen. Das sind, abgesehen jetzt von dir, Bernd, aber sind das eigentlich alles internistische Praxen. Der David Infanger ist eine innere Praxis, die Susanne Maurer ist selbst eine Internistin, Philipp Beißner und Birgit Bach sind Internisten. Und für die hat das auch natürlich eine wirtschaftliche Rolle, diese Medikamente rezeptieren und die Patienten betreuen zu dürfen. Was würde das denn für die bedeuten, wenn das jetzt plötzlich wegfällt? Haben die, also entziehen wir denen quasi die Existenzgrundlage oder was passiert dann?
Ja, man muss sagen, diese Praxen und Zentren gab es natürlich schon, bevor die medikamentöse Therapie jetzt in den letzten Jahren größer geworden ist. Aber die haben natürlich alle ausgebaut und sie haben investiert, auch um adäquate Strukturen zu schaffen, um Patienten, größere Patientenmengen interdisziplinär betreuen zu können. Das heißt, diese Praxen, die haben ja auch meistens ein Setup, das jetzt anders ist als bei den endokrinologischen Praxen. Endokrinologische Praxis ist oft halt Endokrinologie fokussiert, hat dann vielleicht auch ein bisschen Ernährungsberatung dabei etc. Aber bei diesen Praxen, sei es Susanne Maurer, Philipp Beißner, Natascha Podotschner in Luzern und so weiter, die haben Ernährungsberatung, die haben psychologische Unterstützung on board, teilweise physiotherapeutische, bewegungstherapeutische. Das heißt, also es gibt ein ganzes Behandlungsnetzwerk, teilweise wirtschaftlich auch verantwortlich integriert, also sprich angestellt, teilweise im Netzwerk und so weiter. Und natürlich, die haben gut etablierte Strukturen, die natürlich auch wirtschaftlich abgedeckt werden müssen. Das heißt, wenn da plötzlich mehr Patienten nicht mehr behandelt werden können, heißt das natürlich auch, dass sie in eine wirtschaftliche Schieflage kommen. Weil da, wo sie investiert haben, und ich sag's mal, die Primärintention ist dann auch eine gute Versorgungsstruktur zu etablieren, nicht Geld zu verdienen. Natürlich muss das dann auch sein. Aber das würde zusammenbrechen. Das heißt, gut etablierte Strukturen, die über Jahre gewachsen sind, würden mutmaßlich zerstört werden, wenn das so bleiben würde.
Und gibt es denn, ich frage dich jetzt bewusst und ich weiß natürlich, dass ich die Antwort kenne, aber unsere Hörerinnen und Hörer nicht, gibt es denn Bemühungen, solche Zentren, die ungemein wichtig sind für die Versorgung der Patienten, in irgendeiner Form anzuerkennen, ihnen ein Label zu geben oder zu zertifizieren, das dann über die üblichen fachlichen Grenzen hinausgeht, also um diese Fehlannahme, dass nur Endokrinologen sich darum kümmern, durch entsprechende fachgesellschaftliche oder standespolitische Aktivitäten irgendwie aufzuweichen und da Zeichen zu setzen, sodass der Patient erkennt, da werde ich gut versorgt, an die sich dann vielleicht auch das BAG und die Krankenkassen dann in Zukunft orientieren können?
Ja, also solche Bemühungen gibt es doch seit einigen Jahren und gerade wir von der SMOP haben es vorangetrieben und wollen eben solche Zentren anerkennen, jetzt nicht formal akkreditieren als anerkennen unter verschiedenen klar definierten Qualitätsstandards, die ich eben schon so angerissen habe, was man dann alles braucht, an Behandlungsnetzwerk auch. Wir sind dort auch im Gespräch mit der Arbeitsgruppe von der Schweizer Endokrinologiegesellschaft, Endokrinologie-Diabetesgesellschaft, die ASEMO, die sich auch mit Adipositas beschäftigt, da ein gemeinsames Label zu machen. Es ist leider ein sehr, sehr langsamer Prozess, das zu realisieren. Und ich hoffe, dass wir da nicht zu spät kommen. Es wäre sicher gut gewesen, wenn wir das schon gemacht hätten, weil uns das vielleicht ein Stück weit davor geschützt hätte, da jetzt in so eine Situation zu kommen. Aber das ist sicherlich ein Weg, dass man diese Zentren, die doch jetzt seit einigen Jahren etabliert sind und hervorragenden Job aus meiner Sicht machen, auch anzuerkennen und dann natürlich auch entsprechend aufzuwerten.
Ja, da haben wir in der SMOP sicherlich noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Aber geht ja sicher. Also ich denke, es macht sicher Sinn, wenn die SMOP sich das Thema jetzt schnappt und da einfach vorwärts macht, weil es ist einfach die Zeit, da vorwärts machen zu müssen. Du hattest gerade den ökonomischen Impact erwähnt, der hinter der Motivation, in diesem Fall der KPT, stünde, die Vergütungssituation für diese Medikamente zu verändern. Das heißt ja, das haben wir auch so konkret angesprochen, dass die Krankenversicherungen offensichtlich Geld sparen wollen. Ist das nicht ein bisschen zu kurz gedacht? Klar, gibt man für den Moment, gibt man formell weniger aus für die Medikamente, aber das hat ja dann auch wieder Konsequenzen wahrscheinlich. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Patienten mit Adipositas nicht behandelt werden, dann hat das ja Konsequenzen für das Gesundheitssystem. Ist es denn wirklich so einfach, dass es Kosten spart, oder ist das ein klassischer Bumerang?
Also ich denke, das ist ein Bumerang, aber man muss ehrlicherweise sagen, es gibt natürlich keine Langzeitdaten. Es gibt Kurzzeitdaten von Hochrisikogruppen, wo man zum Beispiel sieht bei Leuten, die jetzt Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen haben, dass wenn man sie behandelt medikamentös, dass die Quote an denjenigen, die nochmal einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall beispielsweise bekommen, etwa um 20% in 3 Jahren sinkt. Ja, in 3,5 Jahren sinkt. Ähnliche Daten gibt es für medikamentöse Therapie, zum Beispiel Kniegelenksarthrosen, dass die dann deutlich besser wegen weniger Schmerzen machen. Da kann man sich überlegen, ja gut, wenn das langfristig sich so bleibt, dass man dann weniger Kniegelenksprothesen braucht. Wir kennen solche Daten und Diskussionen natürlich von der bariatrischen Chirurgie. Auch da sagt man ja, die bariatrische Chirurgie, die ist erstmal ein Kostenfaktor. Neben all der anderen Stigmatisierung, die kostet meinetwegen 20.000 Franken, ja, das gibt man erstmal aus, das Geld. Aber mittlerweile wissen wir, dass nach bariatrischer Chirurgie beispielsweise die Krebshäufigkeit um 40% gesenkt ist. Und wir wissen, Krebserkrankungen haben halt einen extrem, extrem kostenintensiv. Das heißt, im längeren Verlauf ist es sicher, also bin ich sicher, dass es sich amortisiert, auch diese Investition in die Behandlung der Grunderkrankung, die ja viele Folgeerkrankungen antreibt, die Adipositas zu behandeln. Und es ist ja auch so, dass es eine Patientenselektion ist, die man behandelt. Es ist nicht so, dass jeder, der ein BMI von, sage ich mal, über 28 oder über 27 einfach mal behandelt wird. Nein, er muss dann schon eine gewisse Fettstoffwechselstörung haben, Bluthochdruck haben oder zum Beispiel ein Prädiabetes, also wo ein recht hohes Risiko ist, dass dann das richtige Diabetes kommt, der dann auch Geld kostet, der dann diese Herz-Kreislauf-Erkrankung führt. Also da ist schon eine Selektion, so dass man davon ausgehen kann, dass bei diesen Patienten, die man behandelt, dann auch längerfristig Folgeerkrankungen verhindert und damit letztendlich auch Kosten spart. Aber das ist natürlich nicht unsere primäre Intention. Das ist aus medizinischer Perspektive schon wichtig. Aber ich sage mal so, in der Medizin gibt es sehr wenig Therapien, die man finanziert, in der Idee, dass man Folgekosten spart. Ne? Das ist ein Businessmodell. Mhm. Aber in der Medizin steht eigentlich primär mal den Menschen, die betroffenen Personen zu helfen. Und eigentlich ist es, dass wir überhaupt schon so weit gehen, da so zu denken, ist schon ein Spezifikum der Adipositas-Medizin, muss man sagen.
Vielleicht sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch erklären, das betrifft jetzt natürlich die Schweiz. Also die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, die können sich entspannen, die dürfen weiterhin die Medikamente bezahlen. Ne? Also tun sie ja, was ja auch total ungerecht ist. Aber wenn man jetzt die Schweiz betrachtet, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Was kann man denn machen? Was sollen Patienten machen?
Ja, also die Susanne Maurer hat schon einen Vorschlag gemacht, dass die Patienten, und ich glaube, sollte man jetzt die Patienten motivieren, gleich Einspruch zu erheben formal bei der Krankenkasse und gegebenenfalls juristische Schritte einzuleiten, einfach eine formale Einsprache zu machen. Ich kenne jetzt nicht den juristischen Terminus dafür. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt als Fachgesellschaft auf das Bundesamt zugehen und um eine zügige Klärung bitten. Ja, und da muss man Step by Step gucken, was man machen kann. Aber ich denke, dass es sinnvoll ist, wenn die Patienten natürlich ihre Krankenkasse da wirklich eine Beschwerde einlegen, die dann auch das dokumentiert, dass sie das getan haben. Man muss sagen, Menschen, die unter Adipositas leiden, sind natürlich auch ein gutes Opfer, ne, weil sie sind meistens nicht so stark in der Vertretung ihrer Interessen, weil wir wissen, Adipositas ist ja eine sehr schambehaftete Erkrankung. Wir wissen, dieses sogenannte Self-Blaming, also sich selbst die Schuld zu schreiben dafür, das, was ja kulturell, mystisch quasi erwachsen ist, dass das ja alles selbstverschuldet ist, das ist ja quasi in den Menschen drin, die denken über sich selbst auch so. Es ist internalisierte Stigmata, die natürlich dazu führt, dass sie in der passiven Rolle sind und sich gar nicht raustrauen und sagen, hey, ich habe aber Anspruch auf die Therapie. Ja, das würde man mit jemandem, der jetzt eine Krebserkrankung hat, einen Herzinfarkt hat oder einen Diabetes, würde man ja erwarten, denn der macht da, natürlich brauche ich das, bin ja erkrankt. Bei jemandem, der Adipositas hat, der sagt, ja, ich bin auch selbst schuld, also gar nichts fordern. Das ist ja noch in vielen Köpfen drin. Und da müssen wir, denke ich, immer mehr auch weiter versuchen, den Patienten zu erklären, hey, du hast eine Erkrankung und fordere auch ein, dass du adäquat therapiert bist.
Also ganz kurz ein Disclaimer hier an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir jetzt gerade kurz darüber gesprochen haben, Einspruch einzulegen, oder wir möchten betonen, alle drei, möchten wir betonen, dass wir keine Juristen sind. Wir wollen auch keine juristischen Ratschläge geben. Das ist einfach nur so unser normaler Menschenverstand, den wir hier kundtun. Und deswegen möchten wir ausdrücklich sagen, bei juristischen Fragen wenden Sie sich an Juristen, an Rechtsanwalt. Und das können wir hier nicht abdecken. Das ja, nur danke, kurz zur Information.
Wollte ich auch nicht impliziert haben, dass ich eine Rechtsberatung mache.
Na, das weiß ich, aber ja. Du weißt ja, wie es ist. Da muss man diesen Disclaimer, ne, also wir sind keine Juristen, wollen wir auch nicht sein. Ja, aber ist total spannend. Also das heißt, vielleicht, oder das ist jetzt meine Vermutung mal, ist das ja bewusst so, in Deutschland sagt man, von hinten durch die kalte Küche gemacht worden. Also eine zeitkritische Sache für die Patienten, und dann macht man das noch so still und heimlich, so nach dem Motto, ah komm, das dauert dann noch mal ein paar Wochen, bis der Patient das überhaupt mitbekommt, und der ja auch in der Not ist. Vielleicht sagen sehr viele, wo kommt denn jetzt das Geld her, wie kann ich das denn weiter finanzieren? Vielleicht von der Art und Weise steckt ja auch Kalkül dahinter, oder?
Ja, ich würde das annehmen. Ich weiß nicht, wie weit wirklich da gedacht wird. Ich kann natürlich nur spekulieren, wer sich da wie was ausgedacht hat. Aber ich denke, das ist einfach, ja, wir versuchen es mal. Sie sind genervt von vielen Kostenrücksparen, viel administrative Aufgabe. Sie haben wahrscheinlich extreme Vorurteile in ihrem Kopf. Sie denken nicht an ihre Versicherung, das, was immer im Fokus steht eigentlich und wo sie auch immer groß bewerben, dass die individuelle Situation des Versicherten im Vordergrund, die gesundheitliche Situation. Also da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ich denke, der wird einfach versucht, und wie ich ja sagte, das ist wahrscheinlich ist in den Köpfen, ja, was die Übergewichtigen, denen sollen wir auch noch das bezahlen. Die sind doch selbst schuld. Die haben doch einfach nur zu viel gegessen. Und die sollen sich doch einfach mehr bewegen, sollen Sport machen und uns nicht auf der Tasche liegen. Also solche Sachen müssen ja irgendwie dahinter stecken, weil sonst, es gibt eigentlich aus meiner Sicht keine rationale, das aus rational, weder medizinischen noch aus ethischen Motiven so etwas zu machen.
Ja, absolut. Und da sehen wir ja auch das Zusammenstoßen von unterschiedlichen Herangehensweisen und auch einer unterschiedlichen Verständnis der Funktion, der eigenen Rolle, oder? Die Mediziner, die eben klar auch gerne Geld verdienen, aber primär jetzt mal den Patienten vor sich sehen und den behandeln wollen und ihm helfen wollen. Und das können sie mit den Medikamenten sehr gut. Und auf der anderen Seite Wirtschaftsunternehmen, die unter dem Label der Krankenversorgung Geld verdienen. Und wenn sie das in Gefahr sehen, dann werden halt relativ skrupellos Maßnahmen ergriffen, die den wirtschaftlichen Erfolg und Fortbestand der eigenen Organisation sichern. Ob das sinnvoll ist medizinisch, ich glaube, das ist in den Köpfen sekundär. Ich glaube, es sind primär ökonomische Ziele, die erfüllt werden müssen oder sollen. Ich glaube, die medizinische Versorgung kommt da nicht immer an der ersten Stelle. Ist eine ethisch schwierige Diskussion. Ich verweise da gerne auch nochmal auf die Folge mit der Tanja Kronis, die uns da ja auch sehr geholfen hat. Die Therapie der Adipositas generell als Allgemeinkosten. Wie viel Allgemeinkosten sind gerechtfertigt, um in diese Erkrankung zu behandeln? Das sind alles wichtige Diskussionen, das verstehe ich schon. Aber ich unterstelle der KPT mal einfach, dass sie sich diese differenzierten Gedanken zu dem Thema nicht gemacht haben, sondern da geht's primär um Kohle. Und das ist eben auch das Anstößige, oder? Das ist das, was in den Kreisen der Behandler im Moment für so viel Empörung, Entsetzen und auch Sprachlosigkeit führt. Und ich dachte, oder wir dachten, das ist eine Folge wert, und zwar kurzfristig.
Ja, also mit deiner Vermutung gehe ich völlig mit. Wie gesagt, ich kann in die Köpfe nicht reingucken. Ich weiß nicht, wie die Chess- und Scheißprozesse sind. Aber es ist aus meiner Sicht gar nicht anders erklärlich. Und auch wir als Fachgesellschaft und auch in der Ärzteschaft, sagen wir mal, uns natürlich auch Gedanken. Wir sehen auch unsere ökonomische Verantwortung. Und in Deutschland ist dieselbe Diskussion. Was würde das denn heißen, wenn man jetzt jeden Menschen, der übergewichtig ist oder Adipositas hat, behandeln würde? Das ist natürlich klar. Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Das würde alle Kosten sprengen. Und deswegen haben wir uns auch schon sehr frühzeitig eigentlich mit einer Priorisierung an Patientengruppen rangemacht und haben ein Priorisierungsschema aufgestellt von der SMOP, wo wir gesagt haben, okay, diese Patienten sollten als erstes behandeln, das ist die zweite Priorität, das ist die dritte Priorität. International gibt es auch solche Ideen, ne, dass man einfach sagt, okay, die Patienten, die am stärksten betroffen sind, gesundheitlich durch ihre Erkrankung Adipositas, die haben einfach die Priorität, dass man die behandelt, dass man da also dieses Geld investiert. Und ich denke, es gibt jetzt Kriterien, auch die könnte man noch anpassen. Das wäre alles zu diskutieren, ob man da die Latte zum Beispiel ein bisschen höher hängt, wenn man sagt, okay, das frisst unsere Kosten auf. Kann man alles diskutieren, denke ich, im Austausch gemeinsam. Ich glaube, da sind wir nicht naiv, jetzt von ärztlicher Seite, dass wir sagen, ja, wir wollen nur glückliche Patienten haben. Nein, ich glaube, die meisten von uns erkennen da unsere wirtschaftliche Verantwortung, weil wir produzieren Kosten, wir sind immer kostenproduzierend. Jede Behandlung von uns kostet Geld. Das ist einfach so. Ich glaube, da werden wir unserer wirtschaftlichen Verantwortung schon gerecht und bieten da eben auch an, da sinnvolle Regelungen, ethisch vertretbare Regelungen auch weiter auszubauen und ja, zu implementieren.
Ja, Triage ist ein Instrument, oder? Um diese Medikamentenversorgung noch ein bisschen besser zu steuern. Fun Fact, ich war letzte Woche eben auf diesem internationalen Chirurgenkongress zur Übergewichtsbehandlung der IFSO in Santiago. Da hat unser Freund David Cummings aus Seattle einen Vortrag gehalten und der hatte sich die Mühe gemacht, die Kosten auszurechnen für die Vereinigten Staaten, was es kosten würde, wenn jetzt alle Patienten, die formell für eine medikamentöse Therapie qualifizieren, tatsächlich medikamentös behandelt werden würde. Und der hat errechnet, dass es das Vierfache des aktuellen Militärbudgets der Vereinigten Staaten wäre. Also wir reden da über Unsummen. Der Staat kann das nicht liefern, er ist von einem Moment auf den anderen quasi bankrott. Und dazu muss man sagen, dass die USA so viel ins Militär investiert wie die nächsten 10 Länder zusammen. Also wir reden da über Situationen, die sind unglaublich. Und da kommt eben die Prävention dann auch ins Spiel, was ja letztendlich eine der ureigensten ärztlichen Tätigkeiten ist, oder? Das Verhindern von Erkrankungen ist in unserem, sage ich mal, Krankheitsversorgungssystem, so wie sich das entwickelt hat, spielt das keine große Rolle mehr, weil nicht vergütet. Eines der großen Schwächen unseres Systems, dass wir nur bezahlt werden für das, was wir tun, aber nicht das, was wir verhindern. Aber Prävention wird in der Zukunft auch eine ganz wichtige Rolle spielen, hoffe ich.
Absolut. Ja. Und was also, du erwähnt hast, ist natürlich auch immer der Preis der Medikamente, die Frage, nicht? Und die sind in den USA ja deutlich höher als in Europa. Also bei uns ist es auch nicht geschenkt, muss man sagen. Und auch da, denke ich, macht das schon Sinn, auf die Firmen noch weiter, die Herstellerfirmen noch entsprechend eine Verhandlung zu führen und vielleicht auch Druck aufzubauen, dass da noch die Preise ein bisschen runterkommen. Das ist ja, wäre in unserem Interesse als Versorger und als Versicherer.
Gucken wir mal, ob die Trump-Zölle das zulassen. Ja.
Also Breaking News haben ja den Vorteil, dass es kurze und knappe Folgen sind. Marco hat es wieder geschafft, dass es bei uns nicht funktioniert. Aber wir wollten auf jeden Fall unsere Hörerinnen und Hörer darüber informieren. Stay tuned, sage ich jetzt mal. Wir werden bestimmt darüber sprechen. Ich möchte auch noch mal auf den Podcast von Marco, Andi und Bernd, das ist ein zweiteiliger Podcast, hinweisen, wo der Bernd auch über diese Kriterien spricht, die erfüllt sein sollten für diese Medikamente. Ich meine, mich auf jeden Fall daran erinnern zu können. Und Kontaktdaten von Bernd Schultes werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und ein ganz kurzer Hinweis, ich sage jetzt, du bist schuld, dass er so lang ist und rede selber jetzt so lange, aber ich möchte darauf hinweisen, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, sind es nur noch ganz wenige Tage für bis zu Zürich meets München, im wunderbaren Männedorf, im Spital in Männedorf. Und auch dort gibt es noch 4 Plätze und der Link zur Anmeldung, den findet ihr auch hier in den Shownotes.
Ja, vielen Dank, Bernd, dass du so kurzfristig zur Verfügung gestanden bist. Ich danke dir, Tarek, dass du das technisch hier so schnell kurzfristig auf die Beine gestellt hast. Man muss nämlich für die Hörerinnen und Hörer sagen, dass hier ohne Tarek technisch gar nichts zusammenläuft. Die Folgen, das habe ich gerade nochmal extra geguckt mit dem Bernd, wo wir über die Medikamente reden, sind die Folgen Nummer 5 und 7 für die, die das suchen. Nummer 5 und 7. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis demnächst. Wir halten euch auf dem Laufenden. Dankeschön.
Ja, vielen Dank euch auch. Und ich bin ein bisschen mitschuld, dass es so lang geworden ist.
Tschüss zusammen.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.